Wenn die Bude kocht, macht man natürlich am liebsten noch so einen kleinen Impuls. 47 Minuten, ich habe die Zeit gestoppt. Und es geht um, nehmt einander an. Also nehmt jetzt auch einfach mal mich an und das, was ich euch zu sagen habe. So, nein, es wird natürlich viel kürzer. Ich will ja auch nicht. Also, ja, wir haben gedacht, neues Jahr, neuer Leitungskreis, neuer Vers des Jahres, Jahreslosung nennt man das im Christensprech. Und irgendwie passt das alles zusammen. Also haben wir gedacht, werfen wir es zusammen. Da steht nämlich in Römer 15, Vers 7, sagt der Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich habe gedacht, das ist ein schöner Vers. Also so ein richtig netter Vers. Da geht so ein bisschen Balsam und Honig und beides zusammengemischt. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was mit Annehmen wohl gemeint sein könnte. Weil irgendwie klingt das so wie, du bist okay, ich bin okay. Also so klingt es ein bisschen. Du bist okay, ich bin okay. Und du bist okay, ich bin okay funktioniert meistens auf zwei Arten und Weisen. Entweder bist du okay, weil du im Großen und Ganzen genauso denkst wie ich. Also nehmen wir es mal auf Gemeindeleben. Du benutzt ähnliche Worte wie ich. Du redest auch vom Geist, vom Reich Gottes und vom Jüngersein. Findest auch Beten ganz wichtig. Du bist okay, ich bin okay. Wir verstehen uns. Oder es gibt noch eine zweite Art von du bist okay, ich bin okay. Und die ist, du bleibst schön auf deiner Seite. Du redest zwar ein bisschen komisches Zeug, was ich nicht so nachvollziehen kann, aber es tangiert mich ja auch nicht so richtig, weil du gehörst gar nicht zu mir. Du gehörst zu einer anderen Gruppe, was weiß ich. Ich finde es okay, was ihr macht. Hat nichts mit mir zu tun. Du bist okay, ich bin okay, solange wir unsere Wege nicht so arg kreuzen. Aber was ist, wenn das Fremde oder der Fremde dir plötzlich so nahe kommt, dass er zu dir gehören will? Aber nicht genauso denkt wie du. Also, wir erleben das auf politischer Ebene gerade oder ganz, ganz real in unseren Städten in Deutschland, was dann passiert. Dann fangen Menschen an zu protestieren, wenn ihnen das Fremde zu nahe kommt und plötzlich dazugehören möchte, sich auch Deutsch nennen möchte. Da können einige Leute nicht mit. Was ist, wenn jemand hier zu Sapsorn kommt und sagt, ich bin auch Sapsoner, aber alles, was er wichtig findet am Sapsoner-Dasein, gehört nicht zu deinen Top Ten, was es bedeutet, Christ zu sein und was es heißt, Sapsoner zu sein. Darf der sich dann auch so nennen? Was heißt dann annehmen? Paulus schreibt diesen Vers in eine ziemlich harte Situation hinein. Und zwar schreibt er die an die Gemeinden in Rom. Und aus dem Kontext kann man entnehmen, dass er vor allem an zwei Gruppen denkt. Dass es da zum einen die Judenchristen gibt. Judenchristen haben eine lange, extrem lange Geschichte mit Jahwe, mit Gott. Sie waren das exklusive Volk von Jahwe. Also sie haben eine Geschichte mit ihm, in denen er immer wieder gezeigt hat, dass er hinter ihnen steht. Das ist eigentlich ein Drama, wenn man sich das Alte Testament durchliest. Aber sie haben sich immer wieder auch dazu durchgerungen, zu diesem Gott Ja zu sagen und vor allem gespürt, dieser Gott hält an uns fest. Der lässt uns irgendwie nicht los. Und sie haben gesagt, wir möchten auch an ihm festhalten und wir zeigen das, dass wir dazugehören, indem wir uns beschneiden lassen, indem wir den Sabbat einhalten, indem wir uns an gewisse Speisegebote halten. Indem wir das tun, zeigen wir einfach, wir halten uns auch an diesem Gott fest. Und die werden Christen und die machen das natürlich weiter, weil Jesus repräsentiert ja Jahwe. Und deswegen halten die daran fest. Und dann gibt es die Heidenchristen, die sagen, wir haben von diesem Jesus gehört. Und er hat gesagt, irgendwie, dass dieses Gottesvolk nicht nur nationale Grenzen, also Israel, einschließt, sondern sich öffnet, sodass wir auch mitmachen dürfen. Aber wir müssen uns nicht an die ganzen Gesetze halten. Wir sind frei. Das ist irgendwie der Kern von dem, was wir gelernt haben. Wir dürfen so dazugehören, ohne die ganzen Sachen einzuhalten und Gott steht trotzdem hinter uns. Judenchristen, Heidenchristen. Und in diese Situation, Heiden heißt von anderen Völker Christen, in diese Situation schreibt Paulus rein, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Könnte man immer noch sagen, habt euch nicht so mit dem Essen und diesem Tag, was soll das, macht doch nicht so ein Ding draus. Aber wenn man sich in die Lage reinversetzt, da ist ein Volk, das ist über viele, viele Jahrhunderte mit einem Gott zusammengegangen und hat ihn kennengelernt auf diese Art und Weise und plötzlich kommen Leute und machen das anders, aber wollen trotzdem dazugehören. Oder umgekehrt. Dann wird es plötzlich ganz schön schwer zu sagen, ich nehme dich an. Und dann habe ich mir dieses Annehmen noch ein bisschen genauer angeschaut. Und es kommt in der Bibel gar nicht so oft vor auf Griechisch. Und es ist nicht wirklich ein theoretisches, du bist okay, ich bin okay, sondern es ist in der Regel ein ganz praktisches Wort. Es heißt eher aufnehmen, dass jemand in mein Haus reinkommen kann. Oder in manchen Stellen heißt es zur Seite nehmen, wenn jemand einen anderen zur Seite nimmt. Aber es ist immer was, was von dem, der den anderen annimmt, der macht was Praktisches. Er lässt ihn rein, er gibt ihm Raum, er nimmt ihn zu sich. Es geht also darum, dass beide Seiten, Heidenchristen, Judenchristen, dem anderen Raum geben, dass sie dazugehören dürfen. Dass sie sich beide zu diesem Gott zugehörig fühlen dürfen. Und er begründet das damit, er hat gesagt, das gilt für euch beide, nehmt einander an, nehmt einander auf, weil und wie vor allem Christus euch aufgenommen hat. Und eine Geschichte, die das für mich am besten ausdrückt, eigentlich wie Jesus Christus die Menschen aufgenommen hat, wie er uns aufnimmt, ist eine, die er selbst erzählt. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele von euch diese Geschichte sehr gut kennen. Und gerade an diese Menschen möchte ich appellieren, trotzdem zuzuhören. Bei mir, wenn ich so ein gewisses Wort höre, ich schalte einfach ab. Aber ihr könnt es. Ihr könnt jetzt nochmal zuhören, weil es nämlich, glaube ich, da noch was zu entdecken gibt. Also da ist dieser Mann und seine zwei Söhne, ihr wisst schon. Und der eine Sohn, ja und jetzt sind sie weg. und der eine Sohn sagt zum Vater, komm, bitte zahl mir das Erbe jetzt schon aus. Ich möchte es gern haben. Der Vater gibt ihm das und er zieht in die weite Welt, hat viel Spaß, verprasst sein Geld und endet irgendwann ohne Kohle in einer Hungersnot. Und als er auf dem Tiefpunkt ist, als Hirte unter Schweinen, denkt er sich, mein Vater hat viele Diener und jedem geht es besser als mir. Die kriegen alle zu essen. Ich will wieder zu ihm gehen und sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich doch zu deinem Diener. Gedacht, getan, läuft den Weg entlang nach Hause und als er auf die Straße einbiegt und ihn seinen Vater sieht, rennt der Vater ihm entgegen, schmeißt sich ihm in den Hals und sagt, mein Sohn, es ist so wunderbar, dass du wieder da bist, wir feiern eine Party. Das ist die Geschichte. Und man denkt sich oft, die Geschichte in Kurzform, der Sohn hat halt Reue gezeigt und deswegen hat ihn der Vater wieder angenommen. Deswegen hat ihn der Vater aufgenommen, deswegen hat ihn der Vater umarmt. Allerdings, ehrlich gesagt, hört sich das für mich nicht so sehr nach Reue an, was der Sohn da gemacht hat. Da dachte der Sohn bei sich, mein Vater hat viele Diener, denen geht's allen besser. Ich werde nach Hause gehen und sagen, es tut mir echt leid. Ich möchte die Motive mal hinterfragen von diesem jungen Mann. Und dann, zweitens, der Vater fragt ihn nicht, tut's dir eigentlich leid, sondern der Vater rennt auf ihn zu und umarmt ihn, bevor der noch überhaupt irgendwas sagen kann. Das heißt für mich, dass Gott den Menschen aufnimmt, schon bevor dieser Reue überhaupt zeigen kann. Er schließt ihn schon vorher in seine Arme. Das ist ziemlich abgefahren. Der Vater rennt zum Sohn hin, obwohl der noch gar nicht gesagt hat, tut mir leid. Er macht's. Und Pete Rowlands schreibt diese Geschichte ein bisschen weiter und denkt sich das so aus, dass der Sohn nach der Party im Bett liegt und ihm plötzlich eine tiefe Traurigkeit erfasst, weil es ihm einfach plötzlich saumäßig leid tut, wie er die letzte Zeit verbracht hat. Und er merkt, was er verpasst hat und was er getan hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich so war, weil die Annahme Gottes nicht die Bedingung hat, dass der Sohn Reue zeigt, aber die Annahme Gottes in dem Moment, wo Gott oder der Vater jetzt seinen Sohn umarmt, spürt er, dass er so angenommen ist, wie er ist, und dass das verändert alles in ihm. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Jesus uns aufnimmt. Seine Arme sind immer zuerst offen. Paulus sagt es so: Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist immer, du kannst es dir wie eine Umarmung vorstellen in diesen Situationen, wo man jemanden, den man noch nicht so gut kennt, gegenübersteht und sich denkt: Umarmen, Hand geben, wenn umarmen, wer fängt an? Ich bin eher so der passive Typ und warte auf das erste Schulterzucken des Gegenübers, um dann so langsam auch so den. Und dann, also ich glaube, der Mensch nimmt da sehr viel wahr, was da passiert an Regungen, um dann zu merken: Ach ja, okay. Einfacher ist es natürlich, wenn da einer schon so dasteht. Komm, meine Arme. So, da weißt du Bescheid, kannst du dir aussuchen. Und ich glaube, was Gott in Jesus macht, ist, dass er mit offenen Armen dasteht und sagt: Ohne Bedingung nehme ich dich bei mir auf. Und ich lerne immer wieder, dass mich das wirklich verändert, dass ich bei jemandem aufgenommen werde, ohne zuvor irgendwas erfüllen zu müssen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, so wie er euch in seine Arme geschlossen hat, könnte man vielleicht sagen, so wie er euch umarmt hat. Ich glaube, ich kann das nur lernen, indem ich immer wieder zu Gott schaue und merke, Gott kommt mir schon wieder entgegengerannt mit offenen Armen, völlig abgefahren. Und das gibt mir die Stärke, das auch bei anderen auszuprobieren. Anderen Raum zu geben, die mir fremd sind, die vielleicht, wo ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich will, dass sie dazugehören, weil die seltsam sind. Dann könnte man jetzt noch fragen: Gut, Paulus, heißt das, man muss jetzt einfach jedem sagen, scheißegal, was du machst, wir sind alle Christen, wir nehmen alle auf, du bist okay, ich bin okay, kann uns nichts. Da haut Paulus einen Vers raus, den ich ziemlich gut finde, in dieser ganzen Diskussion. Er diskutiert es über 2, 3 Kapitel hinweg und sagt dann: Denn im Reich Gottes, da geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, ihr wisst, Speisegebote, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Es geht nicht um Essen und Trinken, es geht nicht um Stilfragen, sondern es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und die Message ist eigentlich, dass Gott den aufnimmt, also uns, der erstmal ohne Gerechtigkeit, ohne Frieden und ohne Freude herkommt und den schon in seine Arme schließt und dadurch sowas wie Gerechtigkeit, Frieden und Freude entsteht. Und die Challenge an uns ist: Haben wir den Mut, auch andere Leute zu umarmen, bevor sie nach unserer Meinung schon Gerechtigkeit schaffen, damit vielleicht sowas wie Gerechtigkeit danach daraus entstehen kann? Und umarmen bedeutet auch immer, den anderen wieder loszulassen und ihn nicht so lange zu pressen, bis er ganz zu mir gehört und alles genauso denkt, sondern ihn immer wieder das Angebot zu machen, zu umarmen. Umarmen gehören immer zwei dazu. Deswegen sagt Paulus: Nehmt einander an. Der eine den anderen, die Heidenchristen, die Judenchristen, die Judenchristen, die Heidenchristen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist so eine krasse Aufgabe für dieses Jahr, für uns. Jeden Tag neu wieder uns von Gott aufnehmen zu lassen, aber auch gerade in diesen Tagen zu fragen: Gott, wo müssen wir oder wo dürfen wir auf andere Leute einen Schritt zugehen? Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wäre es nicht eigentlich an der Zeit, dass wir zu unseren muslimischen Mitbürgern hingehen und ihnen die Umarmung anbieten? Dass wir nicht drauf warten, bis irgendwann man sich denkt, alles ist wieder gut. Das sind wir nicht ein Teil jetzt gerade in dieser ganzen internationalen Geschichte, dass es an uns ist, auf die anderen zuzugehen und ihnen die Umarmung anzubieten. Hier in der Straße ist eine Moschee. Wir können direkt hingehen. Ich wünsche es mir, dass es ein Jahr wird, wo wir aufeinander zugehen und die Umarmung anbieten. Das heißt nicht, dass wir Best Friends werden, aber es heißt, dass wir uns die Annahme anbieten, obwohl wir uns irgendwie fremd sind, wo wir nicht alles miteinander teilen. Und ich wünsche mir auch, dass ihr als Gemeinde das mit dem neuen Leitungskreis machen könnt, dass ihr ihm uns die Umarmung anbietet, dass ihr uns eine Chance gibt, uns annimmt, uns Vorschussvertrauen gibt und dass wir das genauso machen wollen. Vielleicht, wenn ihr später jemanden zur Verabschiedung umarmt oder einfach als Willkommenszeichen, kann man das ja so denken, okay, du bist in manchen Sachen komisch, aber ich umarm dich. Du hast hier Platz. Weil da steht nämlich, tut das, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und ich glaube, dass genau das, was Paulus sagt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude, wo die sichtbar werden, dass das Gott Ehre macht. Amen.